Gut, ihr Lieben, es geht weiter mit der Gnade, unserem Akronym. Ich hoffe, es sehen alle halbwegs, einigermaßen. Genau, ich will ja kurz nochmal zurückführen zu meiner Einführung vom letzten Mal. Unsere Jahreslosung sagt ja, du alles in Liebe. Das steht im 1. Korinther 16, 14. Und unser Jahresmotto als Gemeinde ist Freu dich, Philipper 4, 4. Und Philipper ist ja der Brief der Freude, haben wir schon mitgekriegt. Und dann hat Gott mir so dieses Akronym geschenkt für die Buchstaben, über die ich predigen will. Ja, also die Gemeinschaft, die haben wir letztes Mal schon gehabt. Jetzt kommt die Nachfolge, nächste Woche die Anbetung und bei der Gemeindefreizeit dann das Dienen und die Evangelisation. Findet ihr alles im Philipper 4. Wenn man sich den durchliest. Ich habe ein schönes Bild gezeichnet damals, vor ein paar Wochen, ja, wo diese Buchstaben auch vorkommen. Das G haben wir uns schon angeschaut, die Gemeinschaft. Heute machen wir das N für Nachfolge. Und es schmerzt ein bisschen, dass dieses Gewinnert-Vaterhaus jetzt stirbt. Aber gleichzeitig, egal in welche Gemeinde wir gehen, brauchen wir diese Dinge, damit es wieder Vaterhaus auch sein kann. Ja. Und kleine Seitenrandbemerkung von mir jetzt. Ja. Bitte sucht euch eine Gemeinde. Der Glaube, dass man es ohne gut schafft, ist meiner Meinung nach ein Irrglaube. Warum ist es ein Irrglaube? Weil Gott die Gemeinde für uns geschaffen hat. Es ist seine Idee für uns, weil er genau weiß, wir brauchen es. Beim letzten Mal haben wir gesprochen über die Gemeinschaft. Das ist so quasi die Essenz von dem, was ich gesagt habe. Ja, für wahre christliche Gemeinschaft als Gläubige untereinander ist die Gemeinschaft zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn der Maßstab. Und die Gemeinschaft jedes Einzelnen mit dem Vater und dem Sohn die Voraussetzung. Sprich, wenn wir unsere Beziehung zu Gott pflegen, wenn wir Zeit investieren, wenn uns das einiges wert ist, dann kann diese Gemeinschaft hier oder wo immer wir sie suchen und finden, auch funktionieren. Ja? Weil die Akkus zwischen Gott, Vater und Gott, dem Sohn, die sind immer voll. Das ist die Fülle, aus der wir schöpfen können. Und wenn wir da andocken, dann können wir unsere leeren Akkus auch auffüllen. Und wenn wir das mitbringen in die Gemeinschaft, dann wird die Gemeinschaft blühen und leben. Und dann kommen wir jetzt zum N. Ich bin bei der Vorbereitung gestolpert über meine Predigt mit dem Trichter, wenn ihr euch erinnern könnt. Mit dem Gedankentrichter, vor gut einem Jahr habe ich das gepredigt. Wo der Trichter auf den Kopf von meinem Maxl war, ja, und wo ich gesagt habe, es ist wichtig, dass wir schauen, welche Gedanken wir reinlassen in unseren Kopf und in unser Herz, weil unsere Gedanken unser Handeln bestimmen, unser Reden bestimmen und letztlich unser Leben bestimmen. Das war damals der Bibelvers aus Sprüche 4,23. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Also das ist schon eine ziemlich klare Ansage. Und in Philipper 4, 8 bis 9 wiederholt der Paulus das. Und er sagt aber noch mehr dazu. Und das wollen wir uns heute anschauen. Ich lese euch mal vor, was er das schreibt. Philipper 4, die Verse 8 bis 9. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Das ist fast am Ende vom Brief schon. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein, liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt habt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und ich glaube, wenn der Gott des Friedens mit uns ist, dann ist die Freude nicht mehr weit. Das ist dann quasi ein automatisches Beiprodukt, sagt man mal vielleicht. Ich möchte mir mit euch diese zwei Bibelverse ein bisschen anschauen und sie ein bisschen zerlegen. Ich schreibe mal die Bibelstelle auf, Philipper 4, die Verse 8 und 9. Um die geht es heute. Was ist das Erste, was der Paulus sagt? Er sagt, er muss noch was sagen, bevor er den Brief beenden kann. Es ist ihm also wichtig. Er findet, das müssen wir noch hören, ja, bevor wir zum nächsten Brief weitergehen. Ja. Er sagt, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Das Erste, was er sagt, konzentriert euch. Ich schreibe das mal auf. Konzentriert auf das Wahre, das Anständige, das Gerechte. Wie wissen wir, was das ist? Wir können in der Bibel nachlesen, genau. Als Zweites sagt er, denkt nach. Und zwar über das Reine, das Liebenswerte, das Bewunderungswürdige, das, was Auszeichnung und Lob verdient. Woher wissen wir, was das ist? Sagt auch Gott in der Bibel, genau. Genau. Und als Nächstes sagt er dann, tut. Tut, was ihr gelernt, gehört und gesehen habt. Es ist ein bisschen wie wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet, habe ich mir gedacht, ja. Weil wenn man was lernen will, muss man sich erstmal konzentrieren, auf dieses Ding fokussieren. Ja? Da darf ich nicht an 5 andere Sachen gleichzeitig denken. Da muss ich meine Gedanken sammeln und muss wirklich mich auf das konzentrieren, sonst bleibt nichts hängen. Ja? Und dann muss ich drüber nachdenken, dann muss ich versuchen, das zu verstehen, damit es da drinnen auch bleibt. Ja? Und dann gehe ich zu meiner Prüfung und dann bringe ich das aufs Papier oder ich spreche es aus. Ja? Ich tue es dann. Das, was ich gelernt habe, wird zu einer Aktion, wird zu einer Tat. Ja? Ich tue es. Ja? Was heißt lernen? Lernen heißt für uns als Christen Jünger sein, Schüler sein. Ja? Jesus immer ähnlicher werden. Hören heißt, ich höre denen zu, die mir erklären, was das Evangelium, was die Botschaft von Jesus für mich und meine Zeit heute bedeutet. Zum Beispiel den Prediger oder Lehrern, ja, Büchern, Vorbildern. Ja, aber auch dem zuhören, was Jesus sagt. Auch wenn es geschriebenes Wort ist, aber das, was er gesagt hat, dürfen wir auch zuhören. Ja. Und sehen, er sagt, der Paulus sagt, tut das, was ihr von mir gesehen habt. Das heißt, der Paulus weiß, dass er ein Vorbild ist, dass Menschen auf ihn schauen und ihm möglicherweise sogar nacheifern. Ja. Also darauf schauen, was Jesus getan hat, weil das macht der Paulus ja auch in dem, was er tut. Und schauen, was habe ich für Vorbilder vielleicht sogar. Und das tun wir dann. Das heißt, die Nachfolge ist etwas Aktives. Wir tun etwas. Und dann sagt der Paulus, dann, und ich beziehe das jetzt auf das Tun, weil das sagt er im selben Vers, dann wird der Friede Gottes mit euch sein. Ich schreibe das noch auf, Friede Gottes mit mir. Für mich klingt damit, es reicht nicht, wenn wir gute Vorsätze haben und uns viele Gedanken machen. Wir müssen ins Tun kommen, um zu diesem Frieden Gottes auch zu kommen. Ja? Und da klingt schon ein bisschen der Druck mit, oder? Ich muss was tun. Aber das wollen wir jetzt uns noch ein bisschen anschauen. Genau. Genau. Wie das gehen kann, dieses Tun, und wie wir hinkommen, da möchte ich euch drei Punkte mitgeben, recht kurz und knackig. Es braucht ein Ziel. Im 1. Korinther 9, 24 steht, denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Meine Frage an dich, an euch ist, was ist dein Ziel als Christ? Die Errettung kann es nicht sein, weil die haben wir schon. Was ist dein Ziel als Christ? Ich werde die Frage nicht für euch beantworten. Die dürft ihr euch selber beantworten. Warum ist das Ziel so wichtig? Um zu diesem Ziel zu kommen, braucht man eine gewisse Disziplin. So wie der Sportler, der einen Pokal gewinnen will, eine Medaille gewinnen will, der muss diszipliniert arbeiten. Der muss trainieren, der muss das Richtige essen und so weiter. Ja? Genug schlafen, genau, solche Dinge. Ja? Also ganz praktische Dinge, die meinem Körper gut tun. Ja? Auch für uns ist das Ziel sehr wichtig und die Disziplin ist wichtig, aber Disziplin ohne ein Ziel ist eine Quälerei. Wir müssen wissen, wofür wir das tun. Ja? Ich schreibe das mal dazu auf da. Wir brauchen ein Ziel. Ich schreibe euch die Bibelstelle auch noch dazu. Im 1. Timotheus steht das 4,7. Entschuldigung, nicht Tom, sondern Tim. Genau. Also wir brauchen das Ziel. 1. Timotheus 4,7. Stimmt's nicht?
Da steht, vergeudete keine Zeit mit Streitereien.
Ah, ich bin im falschen. 1. Korinther. Eh klar, ja. Ich bin schon beim nächsten. Ich bin meiner Zeit voraus. Schau, ich schreibe immer das. Na, Herr Tobis mit dem Schreiben, gell? 1. Korinther 9, 24 ist es.
Ich glaube, irgendwo beim Timotheus läuft er auch mal.
Nein. Okay, ich mach's neu. Ich mach's neu. Der Blau geht besser. Okay, also wir brauchen ein Ziel. Erster Korinther 9, 24. So, aber jetzt. Okay, sonst hast du 4, ja, stimmt.
Dann schlag dir Lehrerin. Ja.
Genau. Genau, also ein Ziel ohne, Disziplin ohne Ziel ist eine Quälerei, haben wir festgestellt. Ja? Genau. Wenn du kein Ziel hast, red mit Gott.
Matthäus 28, 18 ist ein heißer Tipp.
Matthäus? 28, 18?
28, 18 bis 20.
Genau.
Es ist ein heißer Tipp, wer nicht weiß, was das Ziel ist.
Könnte. Genau. Das Zweite, was wir brauchen, um ein Ziel zu erreichen, um gute Nachfolger zu werden und ins Tun zu kommen, ist Zeit und Kraft. Jetzt kommt der Timotheus, genau, danke. Nämlich der Erste.
Jetzt kommt er drauf.
Der Erste Timotheus 4,7. Da steht nämlich, vergeude keine Zeit mit Streitereien über gottlose Ideen und Ammenmärchen, sondern nutze deine Zeit und Kraft, um im Glauben immer stärker zu werden. Investierst du Zeit und Kraft in dein Ziel? Und investierst du in dieses Ziel so viel Zeit und Kraft wie in deine irdischen Ziele? Was heißt Zeit und Kraft investieren? Unsere geistlichen Muckis trainieren? Haben wir schon viel gehört über die geistlichen Übungen. Der Helmut hat viel gepredigt, der Andreas hat drüber gepredigt. wissen wir, glaube ich, eh alle, oder? Gebet, Bibelstudium, Anbetung, Zeit einfach in Gottes Gegenwart verbringen. Verschiedenste Dinge, ja, ihr kennt das alle, ihr wisst alle, wie es geht. Es heißt aber auch, Gaben in der Gemeinde einzusetzen zum Beispiel, zu dienen. Was ist das Ergebnis davon? Es ist ein fester Charakter, es ist Reife, es ist im Endeffekt eigentlich, dass wir Vorbilder werden für andere Menschen. Und das zieht dann wieder diese Menschen zu Jesus hin. Das ist für andere ein Ansporn zu schauen, hey, warum, was ist dran an diesen Menschen? Gell? Da scheint dann Jesus durch. Und das Dritte, das wir brauchen, und es gibt wahrscheinlich noch einiges mehr, aber das sind die drei Dinge, die ich euch mitgeben will, ist das Durchhaltevermögen. Das steht jetzt im 2. Timotheus 4,7. Ist also leicht zu merken. 4,7 bis 9, glaube ich, ist es. Oder 7 bis 8, irgendwie so. Genau, 7 und 8. Da sagt der Paulus kurz bevor er stirbt, also er hat den Tod eigentlich schon vor Augen, sagt er: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und ich bin im Glauben treu geblieben. Nun erwartet mich der Preis, der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir am großen Tag seiner Wiederkehr geben wird. Meine Frage ist: Hältst du durch? Der Paulus kennt sein Ziel, das spornt ihn an, durchzuhalten. Und der Paulus hat kein einfaches Leben gehabt, oder? Der war viel im Gefängnis und er hat auch kein schönes Ende gehabt. Also nicht das, das wir uns wünschen würden. Für uns selber, glaube ich.
Naja, da war ärger was gewesen, wenn er kein Römer gewesen war.
Ja.
Da war er gekreuzigt worden.
Ja, genau. Als Nicht-Römer wäre er gekreuzigt worden.
Das ist nicht
schöner. Nein.
Naja, aber ob du jetzt zwei Tage da umhängst.
Er hat jedenfalls gelitten. Er hat kein auf Rosen gebettetes Leben gehabt als Jesus-Nachfolger. Aber der Paulus weiß ein paar Dinge. Der Paulus weiß, die Belohnung für meinen Glauben und für meine Taten ist bei Christus im Himmel und nicht auf dieser Erde. Das weiß er genau. Darum hat er auch durchhalten können, glaube ich. Ja? Er weiß auch, was im 2. Korinther 5,10 steht. Das gehört da als Unterpunkt dazu. Oder was er da schon gesagt hat im 2. Korinther 5, nämlich: Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Dann wird jeder von uns das bekommen, was er für das Gute oder das Schlechte verdient, das er in seinem Leben getan hat. Und das ist auch etwas, das den Paulus angespornt hat, glaube ich. Und auch sein irdisches Leben erträglich gemacht hat, ein Stück weit. Weil er gewusst hat, er bekommt diesen Preis. Das war ihm sicher. Er hat auch gewusst, dass dieses ewige Leben ein Geschenk aus Gottes Gnade ist, also die Erlösung, die Errettung, und dass es nicht aus seinem eigenen Verdienst kommt, dass er erlöst ist. Aber er wusste auch, dass er im Gericht von Jesus beurteilt werden wird. Er hat gewusst, er wird mich für die Art und Weise belohnen, wie und wofür ich gelebt habe. Und er hat gewusst, dass dieses Gnadengeschenk der Erlösung ihn nicht von der treuen Nachfolge entbindet. Und wenn das mit dem Gericht und so jetzt Druck bei dir aufbaut, dann red auch mit Gott drüber, weil es ist seine Idee gewesen. Ja, ist so. Ist nicht meine Idee. Also, ich wiederhole zum Schluss, das war es eigentlich schon, meine Fragen. Was ist dein Ziel als Christ? Als Hilfestellung kriegen wir Matthäus 28, 18 bis 20. Investierst du Zeit und Kraft in dein Ziel? Und hältst du durch, dein Ziel zu erreichen? Und eine Hilfe am Weg dahin ist eben Philipper 4, 8 bis 9. Das bringt mich jetzt zurück zum Anfang der Predigt. Ich lese es euch nochmal vor. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt und was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Und dann werden wir Freude haben. So wie der Paulus Freude gehabt hat, obwohl er im Gefängnis gehockt ist. Keine Freunde großartig gehabt hat. Ein paar wenige. Und ich glaube, das alles bringt uns auch weg vom Müssen und hinein ins Dürfen und Wollen, wenn es ums Tun geht. Und dann ist das Tun gar nicht mehr so eine schwere Disziplin und keine Quälerei. Amen. Mhm.